Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 147. Heute, wie gewohnt, der Depotrückblick. Der Monat Juli ist vorbei, gesponsert bei unserem Werbepartner Just Trade. Philipp, wie war deine Woche und was hast du uns heute mitgebracht?
Also wie war meine Woche? Meine Wohnung ist feucht. Ich habe tatsächlich einen Wasserschaden, hat mir meine Mieterin geschickt. Und da sieht man jetzt so ein bisschen so die Mühlen der Justiz, wie langsam das doch alles einfach rattern kann. Und ganz interessante Geschichte. Marcel, du musst entscheiden jetzt, wer ist schuld oder ist es doch so, wie der vermeintliche Verursacher sagt. Also, ich bin ja, du kennst ja meine alte Wohnung, drittes OG. Und oben drüber war noch eine Wohnung. Und diese Wohnung hat eine Dachterrasse. Alle anderen haben einen Balkon. Und direkt über meiner Küche ist die Dachterrasse von der Person, die oben drüber wohnt. Diese Dachterrasse wurde 2 Wochen vor dem Wasserschaden erneuert. Und nach 2 Wochen gab es dann einen starken Regen bei uns in Leipzig. So eine halbe Stunde ging der dort in dem Gebiet. Und anschließend schickt mir meine Mieterin diese Wasserflecke. So, jetzt geht die Person, das Handwerk, geht hoch, macht angeblich ohne Zeugen die komplette Sanierung der Dachterrasse rückgängig und sagt, er findet nichts, aber er hat was gefunden bei einem Dachziegel, ein Blech, was kaputt ist und von dort soll der Schaden kommen. Warum hat er das gefunden? Also zum Glück hat er das gefunden, weil jetzt muss er ja gar nicht haften, sondern das gesamte Haus. Also alle Eigentümer müssen jetzt den Wasserschaden bei mir in der Wohnung bezahlen. Was denkst du? Zufall oder nicht?
Ja, super Fanfrage. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Fall für die, ja wahrscheinlich auch für die Wohngebäudeversicherung der Hausverwaltung sein sollte, die da hier einspringt, genau für so einen Fall. Aber schwierig, wenn er da natürlich schnell mal abrüstet und sagt, ah, das war ich nicht.
Nee, ich hab hier nichts gemacht. Er hat mich dann auch angerufen und hat gesagt, ich mache jetzt hier nicht weiter, das wird das Blech gewesen sein. Aber was habe ich für tolle Themen heute mitgebracht? Also, schwimmende Kraftwerke werden wir besprechen. Wir werden über About You sprechen. Wir werden auch mal konkret darüber sprechen, wie wirken sich die Sanktionen eigentlich auf Russland auf. Wir sprechen über Wasserstofftriebwerke in der Luftfahrt. Und ich habe einen Top der Woche. So eine Story hast du noch nicht gehört. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Was hast du uns denn eigentlich heute mitgebracht? Und jetzt ganz klar natürlich, wie war es denn in Belgien? Wie waren die Waffeln?
Ja, Waffeln waren hervorragend. Ja, das Tomorrowland war auch natürlich sehenswert und wirklich ein Must-Have, um da mal hinzugehen. Für mich wurde ein Traum wahr. Es hat richtig viel Spaß gemacht und dann nehme ich jetzt auch die kranke Woche danach in Kauf. Das hört man wahrscheinlich auch ein bisschen an der Stimme. Da hat die Klimaanlage mir den Rest gegeben, zudem, dass man natürlich ein bisschen körperlich belastet war, wenn man hier die ganze Zeit durchtanzt und mitfeiert. Und doch, war eine tolle Sache und kann ich nur jedem empfehlen, der die Musik natürlich mag. Was habe ich heute mitgebracht? Quartalszahlen, mehr positive und als nächstes natürlich verfehlte Quartalszahlen. Das hat für mich heute eine eigene Rubrik gebraucht, weil es einfach sonst natürlich zu viel wird. Eine wilde Übernahmespekulation steht an, Neues von PayPal gibt es zu berichten und alles Mögliche zu Intel, welche heute auch mit dabei sind. Und am Ende der Folge gibt es natürlich noch, klassisch unsere Depotentwicklungen. Wie hat sich das Ganze so entwickelt im Juli? War ja erstmal so insofern kein schlechter Monat. Und natürlich auch der Abschluss der MVI-Börsenliga, die wir ja schon immer mal eröffnet hatten und gesagt haben, wir suchen den Gewinner. Also am Ende der Folge bleibt gern dran und dann gibt es einen, der sich richtig drüber freuen kann.
Es gibt noch eine kurze Neuigkeit von unserem heutigen Sponsor und das ist nämlich Just Trade und wir haben es ja mitbekommen, Zinserhöhungen auch in Europa. Marcel, dein Tagesgeld wird jetzt wieder ordentlich Gewinne abschmeißen, sofern du noch eins hast und Just Trade macht es jetzt auch so, dass es keine Negativzinsen mehr auf Spar- oder auf Einlagen gibt und wir beide sind ja immer sehr, sehr begeistert und ich werde auch ein Unternehmen bei Just Trade kaufen, welches ich heute bespreche. Ihr dürft gespannt sein. Und wir nutzen es ja beide, Web oder App. Ab 0 Euro, ab 500 Euro kann man da handeln, ab 0 Euro zuzüglich der Spreads. Aber man sieht diese Spreads natürlich auch super transparent und das gefällt mir eigentlich richtig gut. Und was ich auch richtig cool finde, ich bin ja ein Riesenfan von dem ETF, dem FTSE All World, also dem größten ETF eigentlich, den es so vermeintlich gibt, von Vanguard. Und auch diesen kann man dort als Sparplan besparen. Und das kann man nicht bei vielen Gebühren freimachen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was sagst du denn zu Just Trade?
Ja, außerdem kann man natürlich schön auch Kryptos handeln, wenn man das eben möchte und da ein bisschen diversifizieren möchte, auch da eine schöne Auswahl hat und das Ganze auch sehr kostengünstig und auch rund um die Uhr natürlich. Außerdem hat man natürlich auch eine sehr interessante Postbox, wie ich finde. Das ist sehr, sehr übersichtlich, denn auch hier habe ich teilweise schon was erlebt, wo ich dachte mir so, hä, wie komme ich jetzt dahin und welche Nachrichten sind jetzt zu was? Und das muss man jetzt auch gleich mal noch dazu sagen. Hier kommt man also schön auf diese Übersicht, wo man auch mal, ich sag mal, gut auf den Laufenden gehalten wird, was es eben Neues gibt als Dividendenzahlungen, ja, Käufe, Verkäufe, um das Ganze ein bisschen zu detaillieren. Und das finde ich auch sehr, sehr gut und sehr gelungen bei Just Trade.
Ja, du hast uns Quartalszahlen mitgebracht und jetzt starten wir doch mal erstmal mit den positiven Zahlen.
Ja, genau. Wir fangen immer an mit den guten Sachen und da habe ich als allererstes die Big Techs mitgebracht, Apple und Amazon, die die Woche ja wirklich, ich muss sagen, geliefert haben. Bei Apple ist es sogar so, dass man im Gewinn deutlich über den Erwartungen lag. 5 Dollar Cent je Aktie ist insofern deutlich, wenn man überlegt, wie groß dieses Unternehmen ist. Da muss man erstmal 5 Dollar je Aktie bereitstellen. Außerdem der Umsatz genau getroffen. Klar, das Wachstum mit 1,9% ist nicht sehr hoch, keine Frage, aber auf dem Niveau, wo sich Apple befindet und natürlich auch in diesen Zeiten, ist das eben auch im Rahmen der Erwartungen. Die iPhones wurden sogar mehr verkauft, als das im letzten Jahr der Fall war in diesem Zeitraum. Ein paar andere Produkte sind jetzt nicht ganz so häufig verkauft worden. Unterm Strich blieb eben ein kleines Wachstum im Umsatz. Die Aktien sind auch positiv weiter verlaufen. Wirklich tolle Rallye, die Apple da in dem letzten Monat hingelegt hat. Amazon hatte ja den Prime Day über Philipp, wir hatten ausgiebig drüber gesprochen. Dein neues Häuschen steht schon im Garten, ich habe es selbst gesehen.
Es regnet und auch gerade, er steht trocken.
Er steht trocken, ja, siehst du, dann hat es sich doch gelohnt. Der Umsatz war bei Amazon natürlich herausragend. 7,2%, das hätte man nicht erwartet. Das hat einfach mal um 2 Milliarden übertroffen, die Erwartungen. Das ist wirklich sehr stark. Damit hat wahrscheinlich auch keiner gerechnet, weil wir ja E-Commerce so ein bisschen als aktuell Sorgenkind mit definieren muss. Beim Gewinn, gut, es war ein Verlust, das Amazon jetzt hier ausgewiesen hatte, aber auch das hatte jetzt nicht allzu viele aussagekräftige Gründe. Natürlich, wir wissen es ja alle, ne? Die Personalkosten sind dementsprechend hoch, natürlich auch die Lieferketten und all das müssen natürlich auch orchestriert werden und das ist eben hier ein bisschen teurer. Die Aktie positiv gestartet in den Handel mit über 10%, am Ende bei 10% geschlossen, darüber habe ich mich persönlich natürlich sehr gefreut. Enphase Energy hat alles pulverisiert, Philipp. Solar ist im Kommen und Enphase ist ein Leader in diesem Sektor und das muss man einfach auch an den Zahlen mal ablesen. Mit 22 Dollar Cent je Aktie einfach mal übertroffen und auch im Umsatz hat man hier hier over year, also sprich im Vergleich zum letzten Jahr, knapp 68% Wachstum erzielt. Das ist wirklich in diesem Marktumfeld hervorragend. Das sieht man auch, dass der Trend der Nachhaltigkeit weiter gespielt wird. Enphase daraufhin natürlich auch auf ein Allzeithoch ausgebrochen. Hervorragende Aktie und wer sie noch hat, der kann natürlich hier Gewinne laufen lassen. Und dann noch positiv oder eher fast neutral, muss ich sagen, Microsoft. Hier waren eigentlich eher enttäuschendere Ergebnisse zu sehen. Man hat den Gewinn nicht ganz getroffen, man hat den Umsatz verfehlt. Das lag aber vor allen Dingen auch daran, dass die Währungseffekte hier ein bisschen reinkickten. Man hätte ohne Währungseffekte sogar die Erwartungen komplett geschlagen. Das finde ich schon ziemlich aussagekräftig. Das heißt, es liegt nicht am operativen Geschäft, sondern an den Währungseffekten. Am Ende bleibt natürlich trotzdem hier, ich sag mal, etwas mehr Enttäuschung. Die Aktien kurz unter Druck, aber haben sich dann auch recht schnell wieder gefangen. Die Cloud wuchs um 40%. Das ist das Wesentliche. Windows hat ein bisschen rumgeeiert. Das lief nicht ganz so stark und da ist das Geschäft etwas abgeflaut. Wird aber sicherlich dann auch in normalen Zeiten auch wieder Fahrt aufnehmen. Und zu guter Letzt Alphabet, auch hier eigentlich nicht so perfekte Zahlen. Es war hier so, dass man beides, also Umsatz und auch Gewinn, ein bisschen verfehlt hat. Also ein bisschen heißt hier 110 Millionen am Umsatz vorbei. Das klingt jetzt zwar erstmal viel, aber bei 70 Milliarden Umsatz ist es gar nicht so dramatisch. Und das ist auch der Grund, warum die Alphabet-Aktie sehr stark gestiegen ist aufgrund oder nach den Quartalszahlen, weil man eben mit viel, viel Schlimmerem gerechnet hat. Also gerade in der Werbebranche, wir haben das auch bei anderen Unternehmen gesehen, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Dann ist es wirklich ein recht gutes Ergebnis, recht stabiles Ergebnis und Alphabet profitiert hier eben doch von der Größe Und YouTube Ads zum Beispiel mit 7,4 Milliarden Dollar ein sehr, sehr gutes Standbein. Und da sieht man eben, dass die Werbetreibenden hier auf die altbewährten Kanäle zurückgreifen und eben nicht jetzt, ich sag mal, bei Pinterest unbedingt oder bei Snap, die ja völlig in den Boden gerammt wurden nach den Quartalszahlen, sondern eben bei den, ja, das, was sich bewährt hat bei den Großen, bei Alphabet, bei Google Search und eben auch bei YouTube, die Werbung zu schalten, scheint also zumindest immer zielführend zu sein.
Naja, das Schöne ist ja,
Was?
also das Schöne ist
Ja.
ja tatsächlich, was die sehen. Also wenn du Werbetreibender bist, du siehst einfach bei Google, wenn du dort Werbung schaltest, von wo kommen eigentlich diejenigen, mit denen du, also mit denen du werbe, also deine Kunden sozusagen. Das ist
Ja,
eine
die
richtig,
Zielgruppe, ne?
genau, richtig, das ist eine richtig coole Sache. Du hast gerade von Enphase Energy gesprochen, das Thema Photovoltaik und Solar. Und es gibt einen Trend und dieser scheint kurz vor dem Durchbruch zu stehen, nämlich Solarkraftwerke. Aber diese sollen schwimmend sein, also tatsächlich auch in Deutschland. Ich habe heute mal ein paar Zahlen mitgebracht. Der Silbersee in Haltern hat 75 Hektar groß und das wirkt einfach, das schwimmende Solarkraftwerk oder dieser schwimmende Solarpark wirkt schon relativ klein. Aber auf diesem schwimmen 5.800 Solarmodule und das ist der größte seiner Art in Deutschland. 25 Kilometer Kabel verbinden das Kraftwerk mit dem Netz und seit Ende Mai liefert diese schwimmende Solaranlage auf dem Gelände, das ist ein ehemaliges Quarzsand, also eine ehemalige Quarzsandgrube Strom und sie liefert bis zu 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Und jetzt habe ich mir mal überlegt, wie viel sind denn 3 Millionen Kilowattstunden? Was denkst du, wie viele Haushalte kann man damit versorgen?
Ganz schwer zu sagen, hab ich überhaupt, da habe ich gar kein Gefühl für, muss ich zugeben.
650 Stück. Und das finde ich
Deswegen.
doch relativ viel. Und das alles ohne die staatliche Förderung. Und das Fraunhofer-Institut sieht natürlich ein enormes technisches Potenzial auf gefluteten ehemaligen Braunkohletagebauten, auf künstlichen Seen, aber auch auf Baggerseen. Und warum denn nicht, ne? Also, weil wir haben tatsächlich insgesamt 4.474 künstliche Gewässer in Deutschland. Und das sind meistens auch Tagebauten. Also warum nicht hier das ganze Thema einfach nutzen? Und das Fraunhofer-Institut hat das mal ausgerechnet. Man könnte rund 20 Gigawatt Solarkraft allein in Deutschland dadurch entstehen lassen. Und das ist knapp ein Drittel der bislang installierten Kapazitäten in unserem gesamten Land. Und wir wollen ja, um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir 250 Gigawatt bis 2030. Und warum nicht diese knapp 10% hier eigentlich schon mal mitnehmen, oder?
Ja, ist doch ein super Trend. Also, das könnte man natürlich machen. Gerade auch wir in Leipzig haben ja sehr viele künstliche Seen. Würde sich natürlich super anbieten. Und das muss ja nicht am Strand erfolgen, sondern kann ja mitten auf dem See sein. Das heißt, man kann ja trotzdem noch die,
Und
ja, man
das
kann ja
richtig,
trotzdem noch baden gehen.
genau, und das richtig Coole ist tatsächlich, Marcel, auch du kannst in diesen Trend investieren, weil die
Okay.
BayWa AG, die baut und konstruiert diese Teile. Und finde ich ziemlich cool. Und warum sollte auch nicht eine Encavis etc. pp. Oder auch eine RWE, sie haben ja die Flächen, warum sollten sie denn nicht anfangen, dort einfach auch diese Solarparks zu installieren? Also gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, in BayWa kann man investieren, breit diversifizierter Konzern. Was sagst du denn zu diesem Geschäftsmodell? Ist das ein Trend? Hoffst du? Also ich hoffe persönlich, er wird sich durchsetzen.
Ja, klar. Also alles, was irgendwie so in der Form möglich ist, sollte genutzt werden. Und wenn das eben doch effizient ist und das hilft und das auch die Probleme löst, dann bitte volle Kanne. Und dann haben wir vielleicht irgendwann mal, vielleicht doch, ich sag mal, wieder einen großen Schritt gemacht in Richtung, ja, nachhaltigem Energiegewinnen. Die enttäuschenden Quartalszahlen waren auch mit dabei. Das kann man natürlich nicht außer Acht lassen. Also gerade auch Shopify hat angefangen diese Woche und gleich mal verkündet, dass sie 1.000 Mitarbeiter entlassen werden. Klassisch, Philipp, wir hatten ja schon immer mal die Rubrik Entlassungen, dass eben hier Startups und auch Unternehmen eben nach und nach Mitarbeiter entlassen. Das hat man eben hier auch bei Shopify gesehen. Was wir jetzt sehen, ist, dass der Mix ungefähr dorthin zurückkehrt, wo er nach den Daten vor der Pandemie zu diesem Zeitpunkt sein sollte. Wir wachsen immer noch stetig, aber es war kein bedeutender Fünf-Jahressprung. So Tobi Lütke, der CEO von Shopify, der die Zahlen kommentierte, er auch sich selber ein bisschen herangenommen hatte und sich selbst auch die Kritik zugelassen hat, dass eben er das überschätzt hatte. Also gerade man hat ja immer gesagt, ne, so die Corona-Pandemie hat die digitale Welt um 5 Jahre nach vorne geworfen. Das mag vielleicht zumindest was den Erfahrungs Schatz der Menschen angeht, mal den Kontakt zu knüpfen mit digitalen Inhalten, sicherlich stimmen, aber eben mit der nachhaltigen, mit dem nachhaltigen Kontakt eben nicht, denn hier sind viele eben doch wieder ins Stationäre zurückgekehrt. Aber Shopify ist weiterhin trotzdem wachsend und ja, die Quartalszahlen, klar, lagen unter den Erwartungen, einfach weil man hier natürlich ja deutlich von sehr weit anders oder aus einer anderen Ecke des Erfolges kam. Und jetzt muss man hier eben mal eine kleine Krise managen. Außerdem schwache Zahlen gab es von Stanley Black & Decker. Wir hatten sie hier mal als Investmentidee. Und tatsächlich fand ich das ja selber sehr spannend, habe das auch verfolgt und auch kommuniziert auf Facebook. Hier gab es ja zuletzt einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend und die Aktie ja relativ günstig bewertet, rein von den Faktoren. Aber nun gab es eben die Zahlen und die Gewinnprognose wurde mal deutlich rationiert und zwar für das Gesamtjahr 2022 nur noch auf 80 Cent, Dollar Cent bis 2,05 Dollar. Also erstmal eine riesen Range. Man weiß also nicht so richtig, wo man am Ende ankommt. Das bisherige Ziel war aber 7,20 Dollar bis 8,30 Dollar. Also enorm den Gewinn zusammengeschraubt und das ist natürlich nicht gut für die Aktie, auch wenn es eigentlich eine defensive Aktie ist. Den Gewinn in dem Umsatz, in diesem Quartal hat man komplett verfehlt, auch den Umsatz auch hier völlig weit vorbei und deswegen die Aktie stark unter Druck geraten mit minus 15% an der Spitze, hat es dann auch am Folgetag noch die Unterstützung reißen lassen. Ich bin deswegen raus, weil natürlich hier, ich sag mal, der Ausbruch ist dann fehlgeschlagen, der Trade ist nicht aufgegangen, ich bin mit 9% minus raus, dazu aber später sicherlich nochmal mehr, wenn wir unsere Depots anschauen. Auch bei Meta gab es nicht viel zu lachen. Bei Meta gab es einen Umsatz, den man das erste Mal rückläufig sah, seitdem die Börseneröffnung war oder seitdem sie an der Börse sind. Und auch beim Gewinn hat man hier natürlich verfehlt. Die Aktie auch hier unter Druck. Immerhin hat man 4% mehr Daily Active Users und auch Monthly Active Users. Aber auch das hat unterm Strich jetzt nicht dazu verholfen, mehr Werbeeinnahmen zu generieren. Natürlich ist das ganze Thema Metaverse noch ja, weit weg. Dass das noch nicht so wirklich in die Ergebnisse einspielt, ist, glaube ich, keine Überraschung. Roku muss ich noch mit nennen, weil das wirklich ein richtiger Flop war, denn hier enttäuschte das Wachstum auf ganzer Linie. Gerade der Umsatz hat sehr, sehr stark verfehlt, auch in Relation. Der Verlust ist deutlich höher ausgefallen und die Aktien sind jetzt dann doch um minus 25% gefallen. Und es gab ja mal die Spekulation, lieber Philipp, dass Netflix vielleicht Roku einverleiben würde. Bietet sich natürlich jetzt noch viel eher an als vorher, auch wenn ich immer noch hoffe, dass es nicht der Fall ist. Aber das waren schon doch recht erschreckende Ergebnisse. Aber auch hier klar, der Werbemarkt ist eben doch ein wenig unter Druck, wenn man so möchte. Außerdem noch Dexcom. Sagt dir vielleicht was, Philipp? Ich weiß nicht, für Diabetiker natürlich ein interessantes Geschäftsmodell, weil man hier natürlich das Ganze ein bisschen besser überwachen kann mit den Gerätschaften des Medizintechnikers. Und auch hier muss man sagen, ja, Wachstum noch da, aber auch deutlich unter den Erwartungen. Hier ist die Aktie auch stark zusammengefallen, aber vielleicht mal eine Chance langfristig, denn Diabetes ist, glaube ich, ein Riesenmarkt, der weiter und weiter wächst leider. Und hier könnte man durchaus vielleicht auch ein Schnäppchen wittern, wenn man davon überzeugt ist, dass Dexcom die richtigen Produkte liefert. Ich habe selber schon mal mitbekommen, dass Abbott Laboratories deutlich kleinere Produkte hat, die genauso funktionieren. Also das USP wäre in meinen Augen weg. Deswegen wäre ich da vorsichtig, aber naja, immerhin. Was sagst du zu den schlechten Zahlen teilweise?
Ja, also überraschend war es nicht. Ich bin Stanley Black & Decker, dachte ich eigentlich, dass die, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Shopify finde ich auch ein bisschen gruselig, 1000 Mitarbeiter entlassen zu wollen.
In 10% übrigens.
Ja, also Meta, ich bin jetzt gespannt, wann sich das wieder dreht, ob wir jetzt hier Peak Revenue erstmal gesehen haben, Peak Umsatz. Roku, ja, Dexcom, das ist halt auch ein Nischenplayer auf diesem ganzen Thema Diabetes. Also ist ein spannendes Thema, aber da gibt es natürlich auch super viele. Ich weiß gar nicht, meine Frau als Kinderkrankenschwester hat ja mal bei so einem Diabetes-Camp sie so freiwillig die Kinder mit begleitet. Ich muss sie mal fragen, sie sagte, da haben die auch so die verschiedenen Hersteller Sachen vorgestellt. Und muss ich sie nochmal fragen, was das war, das reiche ich nach. Aber es ist, also klar, wo Licht ist, ist ja im Moment auch Schatten an der Börse und es zeigt sich einfach, aber im Moment finde ich auch ganz klar, dass Qualität sich durchsetzt und auch auf der anderen Seite dann natürlich auch gnadenlos in solchen Zeiten abgestraft wird, Underperformer. Ich habe heute mal mitgebracht, was ist eigentlich so los in Russland? Und ich habe einen tollen Artikel gelesen, wo man einfach mal ganz transparent auch mal gezeigt hat, was sind eigentlich die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft? Weil wir wissen natürlich, Herr Putin, der kann sich selbst versorgen, der kann alles, der weiß alles, er ist der Beste, er ist der Größte, so wie er sich immer dasteht. Und Russland braucht natürlich eigentlich niemanden. Und Expertinnen haben jetzt einfach mal drauf geschaut, wie wirken sich diese Sanktionen aus. Und das wollte ich jetzt einfach mal kurz mal mitgeben. Da haben sie 7 Auswirkungen ganz stark konkretisiert. Und das erste ist der verhinderte Warenexport. Also wir aus Europa kaufen ja eigentlich fast gar nichts mehr aus Russland ein. Und tatsächlich ist auch es so, dass weltweit dieser Krieg, selbst wenn man noch Geschäftsbeziehungen mit Russland hat, trotzdem der Ruf einfach dahin ist, von Russland als ein zuverlässiger Partner. Und das machen auch, oder denken auch, oder scheinen auch die Chinesen zu denken, weil sie gar nicht so viel Gas abnehmen von den Russen, wie man das gedacht hat, weil die Chinesen wollen natürlich auch ihren kompletten Energiemix viel breiter diversifizieren und nicht denselben Fehler machen, welchen wir gemacht haben, indem wir uns so abhängig von Russland gemacht haben. Punkt Nummer 2 ist der eingebrochene Warenimport. Die Importe sind um ca. 50% eingebrochen. Ist natürlich auch klar, weil, das muss man auch einfach sagen, Russland und Europa sind auch eng verflochten, immer noch. Deswegen merken wir es ja auch, hohe Inflation, hohe Energiepreise im Moment. Aber die Russen merken das natürlich auch. Leider natürlich wird es auf den Rücken der ukrainischen Bevölkerung, aber auch natürlich auf dem der russischen Bevölkerung ausgetragen. Stillstehende Inlandsproduktion. Wir merken es ja auch selber hier in Europa, die Halbleiterkrise. Und das ist natürlich jetzt noch schlimmer eigentlich für Russland. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass zum Beispiel auch in Raketen zum Beispiel, in Waffensystemen bei den Russen, auch Halbleiter zum Beispiel, die man in Spülmaschinen halt eigentlich hat, dort jetzt mit verbaut werden. Dann Punkt Nummer 4, untätige Konsumenten. Also auch dort ist die Inflation sehr hoch. Sie wird auf ca. 20% geschätzt. Und jetzt Punkt Nummer 5, finde ich echt eine enorm hohe Zahl. Wir haben ja immer gehört, dass ungefähr 1.000 Unternehmen Russland verlassen haben, also 1.000 westliche Unternehmen. Und dies entspricht 40, also laut Schätzungen 40% des Bruttoinlandproduktes. Und das finde ich sehr, sehr viel. Wenn die 40% vom BIP erstmal wegbrechen, dann Punkt Nummer 6, die abenteuerliche Fiskalpolitik. Der Rubel ist im Ausland faktisch eigentlich aktuell nichts mehr wert. Und auch dieser Wechselkurs, den Russland ausgibt, der ist eigentlich auch auf dem Schwarzmarkt überhaupt nicht zu halten. Hier sind es Schwankungen, also Aufschläge von mehr als 100%, die man hier auf dem Schwarzmarkt zahlen soll. Und Punkt Nummer 7, gelähmte Finanzmärkte. Die Russen haben ja aktuell, also der russische Staat hat aktuell kaum noch Zugang zu westlichen Kapitalmärkten. Und wir wissen ja, klar, die Emerging Markets sind wichtig, sollte man auch abdecken in einem Depot. Aber natürlich, der Großteil des Wohlstands der Weltwirtschaft kommt im Moment noch aus dem Westen. Und das ist zum Beispiel auch der US-Markt etc. pp. Ich kann jeden nur davor warnen, dass sollten wir hoffentlich bald diese Krise, diesen Krieg überwunden haben und es gibt dann vielleicht auch eine Entspannungs- und eine Annäherungspolitik, haltet, lernt aus der Geschichte, also das ganze Thema, was jetzt aktuell ist, wird dann ja Geschichte sein und fangt nicht wieder an, zum Beispiel in Gazprom etc. pp. Zu investieren. Es gibt einfach Sachen, daraus sollte man lernen, das sollte man dann auch nicht machen und sich auch nicht von 40, 50, 60% Dividendenrendite locken lassen. Was sagst du, sind diese 7 Auswirkungen für dich nachvollziehbar?
Ja, und ohnehin das kleine BIP, was ohnehin für das Riesenland natürlich viel zu klein war, auch schon vorher mit 40% nochmal zu schwächen, ist natürlich auch nicht ganz ohne, ja. Aber klar, ist alles auf Kriegswirtschaft und die Prioritäten liegen hier offenbar woanders für die Russen. Ich habe eine Spekulation noch mitgebracht, fand ich sehr, sehr spannend die Woche. Und zwar handelt es sich um die Aktie von Teladoc, die ja nach Zahlen erneut unter Druck geraten ist, weil natürlich hier auch wieder hohe Verluste ausgewiesen wurden, wenngleich auch Wachstum da ist. Eben das Problem, hoch und profitabel ist dieses Geschäftsmodell nach wie vor. Minus 20% musste die Aktie ja hinnehmen und jetzt weiß man ja auch, dass der Gesundheitssektor in den USA jetzt kein leichter ist. Natürlich muss man hier viel Geld aufwenden, um diesen zu durchforsten und nach auch Anteile zu gewinnen. Und jetzt wird eben gemunkelt, lieber Philipp, wirst du gleich doch spitze Ohren machen. CVS Health oder eben Walgreens scheinen Interesse zu haben, Teladoc übernehmen zu können. Und zumindest ist das die Spekulation, die von Analysten an der Wall Street mitgebracht werden. CVS wollte ja kürzlich auch One Medical kaufen, die ja dann Amazon gekauft hat, für 3,9 Milliarden Dollar. Dementsprechend ist ja diese Hochzeit leider auf Eis gelegt, aber jetzt könnte eben Teladoc eine gute Rolle spielen und man sagt auch, etwa 50 Dollar je Aktie für die Teladoc-Aktionäre könnten gezahlt werden. Das ist ein knapper Aufpreis von 40%, durchaus lukrativ. Und dann könnte man bei CVS Health vor allen Dingen auch, ich sag mal, das ganze Thema weiter diversifizieren, gut integrieren. Wir wissen ja auch, dass Aetna als Versicherer damit drin ist, wo man hier natürlich die Dienste von Teladoc und auch von Livongo letzten Endes mit einverleiben könnte. Wäre sehr spannend. Und wäre vielleicht auch wirklich eine Verjüngungskur für die Aktie von CVS Health.
Würde auf jeden Fall Sinn machen. Also
ja, denke ich auch.
Das musste ich jetzt gleich unten schon mal aufschreiben. Kaufkandidaten CVS Health vielleicht doch nochmal genauer anschauen. Also wäre cool, würde Sinn machen. Sie haben ja ein tolles Produkt auch mit Teladoc und Livongo natürlich auch. Der Weg zum emissionsfreien Fliegen, er scheint ja irgendwo zu kommen und es scheint so, als hätten wir einen deutschen Champion, der mit dabei, der das ganze Thema auch entwickelt, nämlich der Triebwerksspezialist MTU Aero Engines. Sie investieren jetzt in Wasserstoffturbinen, also in die Entwicklung und sie haben ihre Forschung und Entwicklungsausgaben um 32% erhöht auf 135 Millionen Euro und wollen jetzt voll in dieses Thema reinsteigen und das ist natürlich, wenn du da einen Durchbruch hast, CO2-neutrales Fliegen, das wäre natürlich ein Riesenmehrwert und dann wäre natürlich auch Fliegen auf einmal einfach nur noch ein gutes Gefühl, ein guter Genuss und man könnte es ohne schlechtes Gewissen machen. Da muss nur noch das Gepäck mitkommen und dann ist eigentlich der Urlaub schon gerettet. Ich würde es toll finden, weil es auch einfach, ich bin ja im Herzen, ich sehe mich ja immer als Europäer und ich finde es toll zu reisen, ich finde es toll Urlaube zu machen, Menschen, Nationen, Kulturen kennenzulernen. Und wenn wir das bald hinbekommen, dieses CO2-neutrale Fliegen, also richtig mit Wasserstoff und nicht nur auf dem Papier, weil ich dann drei Bäume irgendwo pflanze, dann glaube ich tatsächlich, ist das ein Riesenmehrwert für die Welt. Wie siehst du das?
Ja, das zum einen natürlich, also Gutes tun und dabei sogar noch ein Riesengeschäftsmodell draus machen. Und das wäre natürlich auch für MTU ein gefundenes Fressen. Daher die Investition sicherlich zu Recht und so muss man es auch machen. Und MTU ist sowieso, finde ich, kein schlechtes Unternehmen, sollte man sich durchaus mal anschauen. Natürlich jetzt durch die Corona-Krise auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber man ist recht schnell wieder rausgekommen, schneller als auch die Flugzeugbauer selber. Insofern vielleicht gar kein so schlechtes langfristiges Investment.
So, willst du mit dem Top der Woche jetzt mal anfangen?
Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Top der Woche. Mein Top der Woche ist PayPal oder zumindest ja der neue Teileigentümer, muss man ja sagen. Denn hier gab es einen Big Move, wie man so heutzutage so schön sagt. Ne? PayPal ist also um über 10% nach oben gestiegen und der aktivistische Investor Elliot, uns ist er bekannt, ist eben hier mit einem großen Aktienpaket eingestiegen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen diesen Namen ja auch schon. Wir haben hier schon öfter im Podcast angesprochen. Elliot Investment Management ist im Prinzip ein ja, Hedgefonds, der auch mal reingeht und sagt hier, Leute, so geht es nicht weiter. Wir müssen entweder Kosten senken oder müssen eben hier aufspalten oder irgendeinen Mehrwert schaffen, um dieses Unternehmen wieder ein bisschen auf die Gerade zu rücken. Und das hat eben auch hier Elliot vor. Man möchte wieder mehr für die Aktionäre rausholen. 12%, wie gesagt, ist die Aktie hochgegangen, also knapp zweistellig im Plus gewesen. Und vor allen Dingen geht es hier darum, das Kostensenkungsprogramm, welches PayPal Anfang des Jahres verkündet hat, einfach mal richtig zu straffen und dann noch ein bisschen mehr Gas geben. Also auch hier lauern wieder Entlassungen, gehe ich mal stark von aus, aber eben nicht nur das, sondern eben noch viele andere Punkte, die ja im Kostensenkungsprogramm mit etabliert sind. Ich bin gespannt, was er uns für uns Aktionäre rausholt. Ich bin ja selber mit investiert und freue mich natürlich da über diese Nachricht, dass hier ein bisschen Sport reinkommt.
Ja, Elliot, was ist denn dein Top? Also Elliot, muss man ja sagen, ist ja ein hervorragender aktivistischer Investor. Er schafft immer Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre, sieht man ja zum Beispiel auch bei eBay, dass er da dem ganzen Thema richtig Dampf gemacht hat. Mein Top der Woche ist eine Story, eine Geschichte und eigentlich gar keine Geschichte, weil eine Geschichte könnte ja gelogen sein. Mein Top der Woche ist eine Erfahrung, eine persönliche Erfahrung, die ich mit Apple-Geräten gemacht habe. Es war letzte Woche Donnerstag, also nicht diesen Donnerstag, der jetzt diese Woche war, sondern der 21., als du aufs Tomorrowland gefahren bist. Ich war in Köln und bin mit meiner Frau nach Hamburg gefahren. Und so wie es halt auch ist, mit dem Tesla musst du ihn natürlich auch mal laden. Und wir fahren runter auf dem Rasthof, sagen, Mensch, da essen wir noch eine Kleinigkeit, stecken den Tesla an, gehen auf Toilette, laden und denken, hier, wir müssen heute mal was für die Aktionäre von Restaurant Brands International machen, gehen zu Burger King, schön dort das gute Essen genossen.
Geschlemmt.
Und dann zurück zum Auto, der Tesla war voll, wir fahren auf die Autobahn und ich bin gefahren und meine Frau wollte gucken, wo wir heute Abend essen gehen. Wir waren schon auf der Autobahn und puff, war das Handy weg.
Oh.
So, wir die nächste Ausfahrt genommen, wieder zurückgefahren. Ich sag zu meiner Frau, Mensch, dann schau doch mal bei deinem iPad, wo es denn noch ist. iPad noch 1% Akku. Sie geht auf die App, wo ist, und sieht, es liegt noch auf dem Rasthof. Sie hat es auf der Toilette liegen lassen. So, wir kommen dort an. Ich parke vor der Tankstelle. Sie geht rein. iPad aus. Wir stecken sie an die Powerbank. Und auf einmal, iPad fährt wieder hoch. Kommt meine Frau kopfschüttelnd raus. Ich gucke auf dem iPad, dass sich das iPhone wegbewegt. Ich drehe mich um, gucke an die Ampel und sehe, da steht ein Auto. Also, zack, direkt hinterher. Ampel aber rot in dem Moment und das Auto mit grün. So, iPad Akkuladen mit GPS, schwierig bei 1%. iPad an, aus, an, aus, an, aus. So, ich natürlich, wie Barney, haben wir das Handy angerufen, ist natürlich niemand reingegangen. Ja, gut, dann haben wir gesagt, jetzt kurz Ruhe, 10 Minuten laden lassen, aber dann haben wir ja gesagt, Mensch, ich habe ja auch noch ein iPad. Klar, ich habe nicht die Daten meiner Frau mit, wo sind meine Apple-Sachen, aber wir können uns ja über den Browser bei der iCloud in die iCloud einloggen und dann können wir gucken, wo es ist. Und das hat ungefähr so 10, 15 Minuten gedauert, bis wir es herausgefunden haben. Und dann war auch schon der Standort fest. Und wir dachten, verdammt, jetzt hat jemand dieses Handy ausgemacht. Also iPhone weg, letzter Standort, aber wir fahren da jetzt mal hin. So, wir geben die Adresse ins Navi ein, fahren dorthin, rufen währenddessen schon die Polizei an. Ende vom Lied ist, richtig, richtig schicker, verklinkerter Neubau. Wir versuchen immer noch anzurufen, also iPhone war immer noch nicht aus, aber weißt ja nicht, kannst ja jetzt nicht einfach da hingehen und klingeln und sagen, hier, iPhone raus oder ich mecker. Also, was kann man dann machen in der iCloud? Haben wir das iPhone gesperrt. Und dann konnte man nur noch eine Nummer anrufen. Also selbst wenn du hochfährst, du kannst es nicht mehr zurücksetzen, gar nichts. Du kannst nur noch diese Notfallnummer anrufen, meine Nummer hinterlegt. Und dann kannst du ja auch einen Ton abspielen lassen, so eine Art Sirene. Und du kannst es noch nicht mal mehr ausmachen, außer du schmeißt es wahrscheinlich gegen die Wand. Und dann haben wir dort die Sirene so durch dieses Haus dort klingeln lassen, dass dann auf einmal mein Handy geklingelt hat. Das Handy meiner Frau hat mich angerufen. Und dann hieß, oh, wir haben ja ein Handy gefunden. Und wo sind sie denn? Wir hatten die Golfschläger schon im Auto. Wir dachten so, jetzt nehmen wir uns gleich den Golfschläger und gehen dort an die Tür.
Okay.
Ende vom Lied ist, wir haben dann gesagt, naja, wir stehen jetzt vor der Tür. Die Polizei ist ja auch auf dem Weg, ne? So, dann kam die Person raus. Ach ja, das Kind hat's geklaut.
Ah.
Und man wusste nicht, man wusste auch nicht, wo man das, also nee, als erstes hieß es, wir wussten nicht, ich wusste nicht, wo ich dieses Handy eigentlich abgeben soll an so einer Tankstelle. Deswegen habe ich mir überlegt, ich nehme es erstmal mit. Wir natürlich, 180 war ganz klar, was macht man? Man gibt es doch auf so einem Rasthof das einfach an der Tankstelle ab und fertig, oder? Sehe ich da, oder nimmt man es mit nach Hause?
Das sehe ich auch so, ja.
So.
Okay.
10 Minuten später, also wir hatten das Handy schon wieder, 10 Minuten später war die Polizei da. Wir haben uns dann auch dazu entschieden, dass wir doch Anzeige erstatten werden. Und dann ist die Polizei natürlich hin zu der Person, die das Handy gefunden hatte und nicht wusste, wo sie es abgeben sollte. Und dann kommt die Polizei wieder und sagt, naja, die Person hat jetzt ausgesagt, dass das kleine Kind dieses Handy gefunden hat und erst zu Hause jetzt gerade der Mama gezeigt hat, wo das Handy ist. Oder was das ist und gefragt hat. Schwierig. Ja. Schwierig. Aber schwierig. Dank Apple haben wir es wieder. Und
ja, Chapeau auf die Technik, ne?
Es ist mir sehr schwer gefallen, dir diese Story nicht zu erzählen, weil es war schon ziemlich aufregend, aber ich wollte dich am Tomorrowland nicht stressen.
Ja, aber ich, also erstmal Hut ab, dass du so lange mir diese Story nicht erzählt hast. Das,
Wahnsinn, oder?
Hätte ich uns beiden nicht zugetraut, Wahnsinn. Also stark und wirklich verblüffend, ja. Aber toll, dass die Technik so funktioniert und da sieht man halt auch, warum Apple vielleicht ein paar Euro mehr kostet. Und ja, warum nicht? Also tolle Story. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Halten wir uns also dahingehend bitte auf dem Laufenden.
Ja, es wird wahrscheinlich, wie es Hornberger Schießen ausgehen, weil dieses kleine vierjährige Kind hat ja das iPhone auf der Toilette gefunden, sich reingesteckt, während die Mutti gepullert hat.
Na klar.
Und die Mutter hat es nicht mitbekommen und dann erst zu Hause hat das Kind gesagt, Mama, schau mal hier.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ich habe da mal was gefunden.
Genau. Verrückt. Verrückt.
Also, naja, aber ein Schelm, wer etwas Böses denkt.
Ja.
Soll ich mit meinem
Flop weitermachen? Also ist die Familie direkt dein Flop? Ja, genau. Ja. Hau raus.
Mein Flop der Woche, wir sind ja, oder ich persönlich bin ja auch investiert mit meiner Frau bei About You. Und mein Flop ist tatsächlich der CEO und Gründer Tarek Müller. Was ist eigentlich passiert? Bin ich gespannt. Er ist E-Scooter gefahren. Du bist ja auch begeisterter E-Scooter-Fahrer, aber du weißt ja, don't drink and drive. Also du würdest niemals auch nur ein alkoholfreies Heineken trinken und dann dich auf dieses Gefährt setzen. So.
Niemals.
Was ist passiert? warte, zack, zack, zack. Ich bin jetzt so aufgewühlt hier von dieser ganzen Story. Genau. Also, Tarek Müller ist letztes Jahr, ist er mit so einem E-Scooter besoffen durch Hamburg gefahren mit 1,3 Promille im Blut. Und das ist in Deutschland ab 1,1 Promille eine Straftat, welche mit 3 Punkten in Flensburg und 9 Monate Führerscheinentzug und einer Geldstrafe bestraft wird. Die Staatsanwaltschaft kannte Tarek Müller nicht und hat einfach festgelegt, ihn zu 30 Tagessätzen in Höhe von 50 Euro als Geldstrafe festzulegen und er soll dann 1.500 Euro Strafe zahlen, kriegt 3 Punkte in Flensburg und muss 9 Monate seinen Führerschein abgeben. Was macht Herr Müller? Ist ja auch sein gutes Recht, er legt Einspruch ein. Und somit ging die ganze Angelegenheit vor das Amtsgericht nach Hamburg. Und da war Tarek Müller gar nicht so ein Unbekannter. Und da hat das Gericht gesagt, naja, jetzt müssen wir ja mal sein Gehalt schätzen oder sein Vermögen, weil sein Gehalt musste er dort offenlegen. Und das ist ein dreistelliges Netto-Monatsgehalt. Also das ist schon relativ hoch. Und somit wurde die Strafe erhöht von 1.500 Euro auf 80.000 Euro. Also aus den 50 Euro wurden 2.670 Euro je Tagessatz. Das Gericht sagt, eine Strafe muss spürbar sein. Die Richterin sagte auch, wenn ich Herrn Müller eine Strafe von 50 Euro pro Tag mitgebe, dann merkt er das eigentlich nicht. Und dass sowas passieren kann, wir sind alle Menschen, alles gut. Aber ich finde persönlich, man muss sich einfach seiner Vorbildfunktion, welche man hat als CEO, man muss sich dieser bewusst sein. Und ich finde nicht, dass man von einem deutschen CEO, und es ist ja auch ein Wachstumsunternehmen, sie machen schon über 1 Milliarde Umsatz, da muss man einfach tatsächlich einfach mal sagen, Mensch, egal, man soll feiern, man soll Party machen, man soll das Leben genießen, aber man sollte nicht anfangen, besoffen irgendwo rumzufahren und es kommt ja eh raus, haben wir ja jetzt gesehen. Oder er hätte vielleicht einfach die Strafe akzeptieren sollen und sich ein Taxi nehmen. Also ich finde ich, ist eine ganz, ganz schwache Leistung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, na klar, du hast natürlich recht, ne? Vernünftig siegt es hier immer. Klar, will man auch mal feiern oder irgendwas, aber da muss man halt auch so, kann man doch auch ein Taxi, ist ja nicht so, dass man sich nicht leisten könnte, ne? Naja, alles so, das ist so unsere Crime-Rubrik heute hier, ne? Dein Top und Flop, alles so Crime-Geschichten.
Wir haben einen Crime-Podcast hier.
Wie nennt man die? Genau. Genau, wir sind mal mit einem Exkurs beschäftigt heute. Verdächtig, beziehungsweise auch fast schon kriminell, ist auch der Flop der Woche bei mir. Und zwar, die schwächere Nachfrage nach PCs nach der Corona-Pandemie und dem Homeoffice-Trend und Lieferengpässe führten zu 15,3 Milliarden Dollar Umsatz. Und das ist eine Enttäuschung, weil man nämlich damit um 2,6 Milliarden Dollar den Umsatz und die Erwartung verfehlt hat. Und es handelt sich um Intel. Und ich finde, das ist wirklich wahnsinnig viel an den Erwartungen vorbei. Und ich frage mich, lieber Philipp, muss man das nicht eher kommunizieren mit einer Gewinnwarnung oder einer Umsatzwarnung in dem Falle ja, dass man, ich meine, man merkt es ja nicht erst nach dem Quartal, dass man 2,6 Milliarden am Umsatzziel vorbei ist, an dem, was man auch kommuniziert hat. Und das finde ich ein bisschen schwierig und gerade auch, weil Intel ja eigentlich einen neuen, wie ich finde, ja doch einen sehr, sehr guten CEO hat, warum sowas nicht gemacht wird. Der Jahresausblick wurde komplett eingestampft. Das war eben dann noch zusätzlich belastend für die Aktionäre. 500 Millionen Dollar Verlust im Quartal statt 5,1 Milliarde Dollar Gewinn, wie es im Jahr zuvor so war. Gut, da war eben der Trend noch pro Intel oder pro PC für zu Hause. Und jetzt möchte man trotzdem noch, und das ist das Gute, an der Expansion festhalten. Man möchte ja in Europa einige Werke bauen und auch in Deutschland natürlich in der Nähe von Magdeburg. Und das ist zumindest noch etwas, was ich leisten könnte. Da bin ich ja ganz froh drüber. Also ist ja immer noch so, dass man viel einnimmt. Aber trotzdem, so eine große Enttäuschung muss man den Aktionären erstmal zumuten zu den Quartalszahlen. Die Aktie minus 10%, fast schon verhalten. Ich hätte fast schon noch mehr gedacht. Aber gut, die Intel-Aktie ist auch nicht wirklich gut gelaufen. Hier war halt auch nicht wirklich viel erwartet worden, offensichtlich. Flop der Woche, weil man auch hier einfach nicht kommuniziert hat, schon vorher, dass man umsatzseitig hier völlig daneben liegen wird. Was sagst du zu solchen Zahlen?
Ja, ich verstehe das immer nicht, warum, also wie du schon sagst, warum man sowas nicht vorab mal kommuniziert. 2,6 Milliarden haben die gedacht, dass sie 2,6 Milliarden Dollar Umsatz jetzt auf einmal in den letzten 2 Tagen machen vor der Präsentation. Also, ach Gott. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema der Woche und wir müssen damit starten, weil ihr werdet gleich hören, dass ich einige Aktien verkauft habe. Du hast mir gestern Abend kurz vor Mitternacht noch geschrieben, was ist da los?
Ja, ich dachte jetzt, du hörst endlich auf oder was machst du hier?
Nein, also hat eigentlich erfreuliche Gründe, muss man auch sagen. Also beruflich habe ich den nächsten Schritt gemacht und werde jetzt tendenziell sogar noch ein bisschen mehr unterwegs sein, habe noch mehr Verantwortung bekommen. Und du weißt ja selber, ich sitze ja abends 22:30 Uhr da und höre mir die Earnings Calls an von den Unternehmen und höre sie mir auf der Autofahrt im Zug, okay, Zug fahre ich nicht, aber im Flugzeug etc. pp. an. Und ich komme einfach nicht mehr hinterher mit allen Unternehmen und habe einfach mal so ein bisschen gesagt, Mensch, deswegen legst du ja eh den Großteil deines Geldes in den MSCI oder in den FTSE All Country World an, in den ETF und habe einfach mal in mein Depot geschaut, wo sind jetzt aktuell nicht meine Interessen. Und ich würde mit meinen Verkäufen anfangen. Und das ist aktuell gewesen jetzt American Tower. Ist sehr gut gelaufen für mich tatsächlich auch. Also mit der Dividende Kursentwicklung habe ich auch knapp 40% mitgenommen. E.ON hat sich jetzt nicht so ausgewirkt, war knapp plus minus null. Intuit habe ich Verlust mit minus 20% verkauft. MSCI plus 40%. Nvidia habe ich knapp 100% gemacht. Palo Alto Network habe ich knapp 30% gemacht. Snowflake minus 40% und Veolia plus minus null. Habe das ganze Thema Geld einfach genommen und in mein ETF gesetzt, halte an den anderen Einzelwerten auch einfach fest, will da einfach mir noch eine bessere Übersicht machen, mich weiter reinfuchsen, größere Anteile auch an diesen Unternehmen halten. Heißt nicht, dass ich weiterhin nicht weiter Einzelaktien kaufen werde, aber ihr habt es in den letzten 2 Monaten mitbekommen. Ich habe, glaube ich, gar nichts gekauft, sondern ich werde einfach viel, viel selektiver vorgehen und größere Positionen mir aufbauen. Was gab es denn bei dir Neues? Oder was hast du verkauft?
Ja, also erstmal war ich überrascht, weil American Tower zu verkaufen oder jetzt auch Intuit, nachdem sie ihren Abwärtstrend gebrochen haben und jetzt auf dem Weg wieder nach zu alten
Ich
Höhen
habe
sind
es
und
vorher
zu
schon
deutlich
verkauft.
höheren. Okay, naja, warum nicht? Ist ja auch nachvollziehbar mit der Begründung. Verkauft habe ich, und da fange ich hier mal an, und zwar habe ich mal aufgeräumt. Und zwar habe ich WarnerBros., also WB Discovery, habe ich verkauft, was ja die Abspaltung von AT&T war, deutlich im Minus, musste auch einfach weg, weil ich damit überhaupt nicht ja, einhergehe, also damit kann ich mich nicht identifizieren. Dann habe ich dann auch die kleinen Positionen von Constellation und Accelerate Energy mit verkauft. Ich meine, ich will mich auch ein bisschen fokussieren, zumindest, ich habe NextEra Energy und auch ein paar nachhaltige Themen ja im Depot. Insofern muss das jetzt hier nicht noch ausarten in verschiedene kleinere Sachen. Und am Anfang des Monats habe ich dann Adesso, gut, da ist die Unterstützung gerissen, die hatte ich dann verkauft. Ich glaube, das hatte ich im letzten Monatsrückblick auch schon mal gesagt, weil es genau am Monatswechsel war. Und die Aktie von Royalty Pharma habe ich erstmal mitgenommen, weil sie an der Oberkante der Seitwärtsphase angelangt war und dann auch so die Tendenz zum Wiederzurücklaufen hatte. Und das war nach wie vor richtig. Da ist jetzt seitdem nicht viel passiert. Halte ich aber wieder auf meiner Watchlist, natürlich ein guter Dividendenwert. Und sobald sie mal den Aufwärtstrend finden, werde ich das Unternehmen aus der Watchlist wieder reaktivieren fürs Depot. Gekauft habe ich dafür die Aktie von Stanley Black & Decker, wie schon voreingangs erwähnt heute, die ich aber dann, das ist auch noch ein Verkauf, natürlich in diesem Monat wieder verkauft habe, nachdem die Quartalszahlen, ich sag mal, das Investment Case, das war ja eher als Trade gedacht, das hatte ich auch damals schon im Aktiencheck gesagt, dass dieser dann eben misslungen ist. Und dann muss man eben konsequent sagen, okay, -9% nehme ich dann eben mit. Aber dafür muss ich mir jetzt den weiteren Abverkauf nicht mit antun. Stattdessen gab es noch Käufe, langersehnte Wünsche teilweise auch, und zwar Viva Systems. Endlich bin ich reingekommen in dieses doch wunderbare Unternehmen. Hier ist der Abwärtstrend ebenfalls gebrochen. Hier habe ich also jetzt zugekauft, bin jetzt auch schon einige Prozent im Plus, weil die letzten Handelstage jetzt ganz gut liefen. Und ja, Viva Systems für mich Buy and Hold, da gibt es auch jetzt nicht viel, um wieder rauszugehen, es sei denn, man hat natürlich fundamental starke Veränderungen, also wie immer Buy and Hold and Check. Salesforce habe ich aufgestockt, hatte ich ja im letzten Monat angekündigt als Kaufkandidat, hier wollte ich nochmal rein, einfach weil die Position sich anbietet, hier noch ein bisschen aufzustocken. Die T. Rowe Price Group ganz frisch noch nachgekauft, nachdem auch hier der Abwärtstrend gebrochen ist. Interessant zu sehen, dass man natürlich trotz des schwachen Quartals, was man natürlich hatte, weil einfach die Märkte schlecht gelaufen sind, also haben natürlich dann auch die Kunden von T. Rowe Price ein bisschen oder gut einige Gelder abgezogen. Im Verhältnis zu dem, was sie verwalten, ist es immer noch verschwindend gering. Aber wenn man davon ausgeht, dass jetzt die Börse so langsam wieder, ich sag mal, in Richtung Neutralität, vielleicht auch sogar in den Aufwärtstrend übergehen, und davon würde ich sogar jetzt langsam ausgehen, weil wir das Peak-Inflation in meinen Augen erreicht haben, das werden wir natürlich faktisch dann erst nächsten Monat wissen, glaube ich, und das ist meine Spekulation darauf, dass dieser Nachkauf hier nochmal einen schönen Hebel für mich geben wird, wenn man davon ausgeht, dass die Aktie so langsam wieder nach oben geht. Wenn das eine Weile dauert, ist das auch nicht schlimm, weil die T. Rowe Price Group natürlich auch eine stattliche Dividende zahlt, die sich auch leisten kann. Und dann habe ich noch einen Trade, stattdessen, weil Stanley Black & Decker leider nicht aufgegangen ist, und zwar die Aktie von Kencom, und da kommen wir dann gleich nochmal an den Zuhörer Mitteilungen zurück. Kencom, die Aktie hat ja einen sehr, sehr starken Abwärtstrend, ist enorm gefallen und jetzt dann an einer Unterstützung so ein bisschen zum Bremsen gekommen und hat jetzt einen Ausbruch generiert, und zwar am Donnerstag jetzt vergangenen, und da habe ich eine Position gesetzt. Jetzt ging es dann schon ein klein wenig rauf. Ich bin gespannt, ob die jetzt die Gegenbewegung auch ein deutliches Stück weiter nach vorne geht. Fundamental steht Kencom eigentlich ganz gut da und ja, ich sag mal, selbst die Dividendenrendite von 3,1% ist halt mittlerweile schon sehr enorm für dieses Unternehmen, wenn sie die halten können, aber die fundamentalen Daten zeigen, dass sie in den Quartalen auch gut geliefert haben. Insofern bin ich da eigentlich positiv gestimmt. Wie gesagt, als Trade über ein paar Wochen, über ein paar Monate, mal schauen, wann ich dann Gewinne mitnehme. Das ist zumindest so mein Case zu diesem Trade. Was sind denn deine Top-Entwicklungen in diesem Monat?
Ja, ich bin richtig gut eingestiegen bei Deere & Company. Hier bin ich also bei John Deere und hier bin ich einfach plus 17% schon hoch den Monat. Constellation Energy, der CO2-neutralste Energielieferant aus den USA, plus 19%. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Joe Biden jetzt gesagt hat, wir werden jetzt richtig, richtig grün. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und Paychex, hier plus 25%. Hier hat einfach jetzt der Zinseszins nochmal richtig was reingehauen. Auch über die 100%-Marke gesprungen. Bei dir hat ein Unternehmen fast 100% gemacht, wie ich sehe.
Ja, tatsächlich. Auf Platz 3 Amazon mit 30% plus. Herrlich gelaufen und ja, natürlich jetzt nach den Quartalszahlen auch nochmal ein schöner Sprung, der das Ganze oder der das Unternehmen auf Platz 3 hier katapultiert hat. Dann Super Microcomputer. Die haben ja erneut die Prognose angehoben. Einige werden sich noch erinnern, das war mal eine Investmentidee. Ich bin ja selber hier investiert und halte diese Aktie auch weiterhin natürlich mit im Depot. Plus 36%, wirklich sehr, sehr gut gelaufen, wenn gleich auch relativ volatil, aber scheint tatsächlich ein sehr, sehr fundamental starkes Unternehmen zu sein. Und die Aktie von Silvergate Capital hat sich fast verdoppelt, also 80% gemacht in diesem Monat. Lag natürlich auch daran, dass sich die Kryptowährungen erholt haben und dass natürlich hier für Silvergate gut und positiv ausschlägt. Und dann hat das Silvergate ja auch Quartalszahlen gebracht und hier war es überraschend. Aufgrund dessen, dass die Kryptowährungen so stark gefallen sind, hatte man eigentlich erwartet, dass Silvergate auch schlechte Quartalszahlen liefert. Und das Gegenteil war der Fall. Man hat ein wahnsinniges Wachstum, man hat ordentliche Gewinne schon ausweisen können und all das, die Erwartungen pulverisiert. Insofern ging es da schon als Startschuss sehr, sehr stark nach oben für Silvergate und die darauffolgende Rallye hat eben dazu geführt, dass man hier fast verdoppelt hat innerhalb eines Monats. Aber, wie du es schon immer sagst, wo Schatten ist, ist auch Licht oder eben andersrum, wo Licht ist auch Schatten. Insofern rede von deinen Flop 3.
Ja, auf Platz Nummer 3 Salesforce, plus minus 0. Platz Nummer 2 DPZ, also Domino's Pizza. Hier bin ich auch am Überlegen, Marcel, ich weiß nicht, was du dazu sagst, meine Position mit Gewinnen aufzulösen und in was noch robusteres, diversifizierteres umzuschichten, nämlich in McDonald's. Was sagst du denn dazu? Würde das, wäre das okay für dich?
Ja, also ich würde es auch machen tatsächlich. Ich bin eher McDonald's zugeneigt, weil sie es irgendwie immer wieder schaffen, doch ja, immer mehr Umsätze, also auch wirklich jetzt wieder auf neues Allzeithoch fast ausgebrochen, also ganz kurz davor, sehr, sehr stark, sehr dynamisch trotzdem noch und sicherlich noch ein bisschen stabiler und natürlich das ganze Immo-Asset, was da noch dahinter schlummert, darf man nicht vergessen. Insofern, mein Segen hättest du, wenn du jetzt darum fragen würdest.
Und Platz Nummer 1, minus 11%, wie können sie es wagen? CrowdStrike. Wie ist es denn bei dir?
Minus 11% ist ein gutes Stichwort bei mir. Innovative Industrial Properties. Hier gab es ja einen Shortseller-Angriff, was die Aktie 20% in diesem Monat nach unten gedrückt hat. Jetzt sind es nur noch minus 11. Trotzdem sehr schade. Ja, ich hoffe, dass da nichts dran ist. Deswegen habe ich auch noch nicht nachgekauft, weil ich hier ein bisschen, ja, wir haben Wirecard-Erfahrungen gemacht und wenn da Shortseller dran sind und da ein bisschen was ja, Ominöses herausfinden, dann kann es eben sein, dass man da vielleicht doch mal nicht allzu aggressiv nachkaufen sollte. Insofern warte ich hier ein bisschen ab, wie sich die Situation so ein bisschen ja, entwickelt. Und auch der Mieter, der eine, der 2,8 Millionen Dollar nicht zahlt, ist natürlich relevant, dass man hier als REIT auch seine Mieteinnahmen erhält. Und auch das möchte ich erstmal beobachten. Dann hat Upstart nochmal 20,8% nachgelassen. Hier gab es wohl ein schlechtes Rating auch, dass man wohl, ja, bei den Krediten ein großes Problem bekommt. Da bin ich gespannt, wie es dann wahrlich in den Quartalszahlen sich niederschlägt. Und Biko, ja, ist völlig zusammengebrochen. Diesen Monat mit knapp 60% an einem Tag. Jetzt minus 52% als Flop in diesem Monat. Wahnsinn. Also einfach für mich unerklärlich die Gründe, warum die Aktie dann so in den Keller geht. Man hat auch eine Strategie, um, ich sag mal, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Probleme, Kinderkrankheiten rauszumerzen. Und ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Seitdem ist die Aktie wieder ein Tick weit nach oben gegangen. Aber gut, hat man ja schon mal besprochen in einer unserer Podcast-Folgen diesen Monat. Insgesamt die Top 3. Erzähl sie uns.
Ja, ich möchte noch ganz kurz zu deinem Shortseller was sagen. Also ich bin's
okay,
nicht.
Gern.
Aber was du natürlich mal machen könntest, ist, dass du dir vielleicht mal anschaust, wie ist der Track Record von dem Shortseller an sich? Also was hat der schon mal, hat der schon Sachen aufgedeckt etc. pp? Also wenn es jetzt der von Wirecard ist, würde ich vielleicht überlegen, da vielleicht auch mal Gewinne mitzunehmen. Ich glaube so, da gibt es natürlich auch viele Scharlatane, aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir diese Shortseller am Markt haben. Aufgrund deiner Wirecard-Erfahrung, du hast es gerade schon angesprochen, wie würdest du jetzt, wann würdest du entscheiden, da jetzt rauszugehen?
Tatsächlich würde ich die neuen Nachrichten und natürlich auch die Quartalszahlen noch abwarten, wie es sich da noch so entwickelt. Ja, klar, also es macht natürlich Sinn, da mal nachzuschauen bei den Shortsellern selber und da mal zu recherchieren, wie erfolgreich sie waren, ob sie jetzt eher in die Luft schießen oder tatsächlich Erfolg haben. Und wo eine hohe Short-Selling-Quote ist, kann ja auch ein hoher Sprung nach oben möglich sein. Das ist ja auch immer etwas, was man nicht vergessen darf. Bisher, muss man sagen, ist IIP ein sehr, sehr zuverlässiger, hoher Dividendenzahler. Das kam auch immer an und wurde auch stetig erhöht. Kann man also, ja, schwer zu sagen. Also ich schaue es mir an, aber mal sehen, wie ich dann entscheide. Weil aktuell bin ich natürlich deutlich im Minus und fand eigentlich das Geschäftsmodell recht schlüssig.
Ja.
Ich meine, vorgeworfen wird ihnen ja, um nochmal kurz zurückzukommen, ja. Vorgeworfen wird ihnen ja, dass sie eine Art Bank spielen, weil das Ding ist, die Banken dürfen für Cannabis-Anbauer keine Kredite geben. Nun sind sie ja aber Vermieter von solchen riesen Hallen, wo eben der Cannabis für jegliche Zwecke angebaut werden kann. Und offenbar scheinen sie, und das sagt der Shortseller, dass sie dadurch durch gewisse Rabatte, durch gewisse Möglichkeiten finanziellerseits eben hier eine Art ja, Kreditgeber sind als Vermieter. Und wie sich das dann auswirkt, ist natürlich immer schwierig einzuschätzen von hier. Daher abwarten, wie der Hintergrund der Geschichte ist. Meine, die Position ist eh nicht groß, so allzu riesig. Ja, daher muss man jetzt vielleicht auch nicht
allzu die 30% viel Depotgewichtung. Angst haben.
Genau, die sind da eben kaum gefährdet.
Genau. Meine Top 3 okay. Im Depot. Platz 3, Visa 106% im Plus, Paychex 115% im Plus und CrowdStrike 287, Entschuldigung, im Plus. Wie ist es denn bei dir?
Ja, bei mir gab es wieder ein bisschen Wechsel. Nvidia ist auf Platz 395%, Amazon bei 235% und Apple wieder bei 266%. Also hier sehen wir eine ganz starke Erholung, die sich eben dann doch auch prozentual hier sehr stark niederschlägt. Ich habe mal geschaut, im letzten Monat war Amazon noch bei 200% und Apple bei 210%. Also hier ging es dann doch deutlich nach oben. Nee, Quatsch, Amazon war sogar unter 180% im Plus und Apple war bei 200%. Also deutlicher Anstieg, der hier vonstatten gegangen ist. Wie sieht es bei dem Flop bei dir aus?
Bei dem Flop, ich habe ja wie gesagt vieles rausgehauen, deswegen kann ich im Moment auch diesen Monat keine wirkliche Depot-Performance mehr tracken. Ab nächsten Monat geht es wieder weiter. Flop, Platz 1 ist Salesforce mit 0%, Deere mit plus 9% und DPZ mit, also Domino's Pizza, mit 15%. Wie gesagt, ich überlege die Domino's Pizza-Position noch abzustoßen und in McDonald's umzuwandeln.
Wie ist Man es könnte denn? Denken, du hast direkt eine Phobie gegen Verluste im Depot. Ne? Wenn irgendwas rot ist, wird es rausgeschmissen.
Nö, ich habe ja auch viel grün verkauft.
Achso, na gut, ist ein
Argument. Ich kaufe halt einfach besser ein als du.
Achso, das ist es.
Ich habe eine Phobie gegen schlechte Unternehmen, ja.
Ja, na gut, das ist praktisch. Ich habe da keine Phobie, ich halte die einfach. Platz 3, Upstart, minus 82% ist natürlich schon heftig. Ja, Kredit ist natürlich jetzt auch nicht das beste Thema aktuell und ich bin gespannt, wie hier die Quartalszahlen sind tatsächlich. Vaiko mit minus 87%, also auch stark unter Druck geraten, habe ich schon angesprochen. Und naja, wie letzten Monat auch schon, eine Social Chain hatte ich ja bloß eine Spaßposition, die halt bei minus 90% ist. Erwähnenswert ist sie trotzdem, weil sie eben schlechtester Performer ist. Insgesamt mein Depot konnte ich ja tracken, plus 18,5%. Ja, deutlicher Sprung nach oben, nachdem jetzt viele Monate relativ schwach liefen. Aber ich bin sehr zufrieden, 18,5%, man merkt, man kommt wieder ein bisschen in Fahrt und es macht auch mehr Spaß, wieder ins Depot zu gucken und ich hoffe, das geht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so, dass sie wieder mehr Freude am Börsenleben haben, denn am Ende des Tages, machen wir es sich vor, wenn wir es so verfolgen wie wir, muss es auch Spaß machen und das machen natürlich Bullenmärkte mehr als Bärenmärkte.
Was ja ziemlich cool ist, wenn ihr möchtet, also wir starten ja in 2 Wochen mit unserem Depot-Roast. Und wenn du dabei sein möchtest, also dass wir wirklich mal hier als YouTube-Format dein Unternehmen, oder was heißt dein Unternehmen, dein Depot anschauen, dann schau mal in die Shownotes, da findest du auch den Link dazu. Wir freuen uns natürlich auch immer über alle, die uns kommentieren, uns liken, uns abonnieren, uns 5 Sterne überall geben. So unterstützt ihr uns am besten. Ich habe Dividenden bekommen, Domino's und Thermo Fischer. Und vielleicht will ich Domino's auch einfach abstoßen, weil sie hier zu mir nicht mehr liefern. Kann natürlich auch sein, weil bei McDonald's, Marcel, kann ich bestellen. Also wenn hier du auch dann bald wieder gesund bist und du hier sitzt und dann steht hier immer die McDonald's-Tüte auf dem Tisch und ich verlose alte McDonald's-Gutscheine, dann weißt du ganz genau, dass ich das sehr gerne mache und mein Unternehmen mit Produktplatzierung unterstütze. Und dann mache ich auch nur...
Gutscheine.
Dann mache ich auch den, ja genau, alte Gutscheine, signiert aber von dir und mir.
Oh, wow. Okay.
Und das dann mache ich auch super, ne? Den kompletten Jingle. Dann mache ich bada ba ba. Keine Ahnung, was dann kommt. Abst! Noch nicht.
Ja, Vorsicht, Spoiler-Alarm.
So, bei mir gab's wo Dividenden hast du denn, ja?
Genau, Dividenden gab es von Nvidia, von American Tower. Altriad bezahlt eben Innovative Industrial Properties. Und Thermo Fisher gab es ebenfalls Geld. Insofern auch hier ein schöner, satter Dividendenmonat.
Thermo Fischer ist auch super gut gelaufen, ne? Also ich war total überrascht, Depotentwicklung. Also nee, Thermo Fischer, ich bin schon 53% im Plus.
Ja. Nee, toll gelaufen. Ist natürlich auch eine stabile Aktie und läuft auch langsam wieder Richtung Allzeithoch. Das ist schon wirklich top.
Ja, also wirklich, wirklich cool. Kaufkandidaten. Meine Frau nötigt mich im Moment. Sie hat in der Wirtschaftswoche einen Artikel gelesen über Wasser und sie nötigt mich, dass ich jetzt bei Xylem nochmal aufstocken soll. Werde ich vielleicht machen. Zoetis. Also ich habe es ja schon angekündigt, ich möchte mehr und mehr aufstocken in meinem Depot. Also ich überlege Xylem, Zoetis, S&P Global, Royalty Pharma, Apple aufgrund dieser super Sache. Vielleicht mache ich auch einfach, ich mache einen Apple-Sparplan. Heute ist der 30. Juli, dann kann der auch schon ausgeführt werden. JP Morgan oder auch CVS Health und Domino's Pizza in McDonald's tauschen. Vielleicht aber behalte ich auch einfach beides. Ach, mal schauen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich hatte langsam oder habe wie immer ein Auge auf Denner hier. Auch sie fangen an wegzulaufen. Das ist natürlich immer ein bisschen unglücklich, weil man ja da nicht, also bisher nicht reinkam, aber die Priorität war noch nicht darin gesehen, ist bei Denner hier einzusteigen. Dann eine Bank, entweder JP Morgan oder Goldman Sachs. Ich kann mich nicht entscheiden. Der Vorteil von Goldman Sachs ist einfach, dass man hier natürlich auch das Endkundengeschäft hat und bei steigenden Zinsen auch ein bisschen mehr einnimmt auf der Seite. Und da ist das Investmentbanking nicht allzu ja, stark überlastig. Was ja bei JP Morgan das Problem ist. Andererseits, wenn alles wieder normal läuft und auch Börsengänge und all das wieder eine große Rolle spielt, wird JP Morgan natürlich wieder schön outperformen auf dem Niveau gerade. Insofern muss ich hier noch den Gedanken reifen lassen. Und ein spannendes Unternehmen, was sich nach und nach gewandelt hat, ist Oracle. Hier hat man ja durch die Übernahme von Turner, ich sag mal, eine relativ große Agenda vor sich. Man möchte natürlich hier auch Digitalisierung für die Gesundheitsbranche ja, einmal komplett abwickeln und das komplett neu aufstellen. Und da bin ich wirklich gespannt. Und Oracle hatte ja super überraschend gute Zahlen geliefert und scheint ja auch so nach und nach wieder in den Aufwärtstrend zu rutschen. Auch hier ist der Abwärtstrend gebrochen. Insofern bleibt es auf meiner Kaufkandidatenliste für den kommenden Monat.
Ja,
Du hast.
eine Investmentidee heute dabei, nämlich Puma. Und auch hier bin ich am Überlegen, ob ich nicht doch hier, mein Golf-Equipment ist ja von Puma. Und sie haben die Quartalzahlen auch aufgrund des Faktes, dass ich meine Golfsachen dort kaufe, wahrscheinlich pulverisiert. Viermal mehr, also viermal besser gewachsen als Adidas. Klar, auf einer Basis eines anderen Vergleichs. Aber es scheint sich auszuzahlen, dass sie auch in China von diesem Boykott nicht so betroffen sind und auch weltweit global die Katze auf dem Vormarsch ist. Und ich glaube, so als kleine Position im Depot, warum nicht?
Ja, ist auch ein guter DAX-Wert, muss man ja sagen. Finde ich immer noch irgendwie faszinierend, dass sie im DAX gelistet sind, weil irgendwie verbindet man Puma noch nicht mit dem DAX und man gewöhnt sich noch nicht dran. Meine Investment-Idee der Woche ist, und da wird sich auch der ein oder andere in der Community freuen, weil manche haben dieses Unternehmen schon einigermaßen im Depot und haben da schon immer ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es mal aufwärts geht und Visurf. Die Aktie von Visurf, die haben Quartalszahlen gebracht, die sehr stark überraschten den Markt und natürlich auch zeigen, dass wie auch schon Mastercard, Visa und Amex, dass es eben doch raufgeht mit den Kartenzahlungen, weil die Leute eben gerade auch beim Reisen gerne mal ihre Karten drauflegen. Und das merkt auch Visurf. Visurf ist ja so ein Anbieter, ich sag mal, First Data kennt man unter anderem. Das gehört zu Visurf und eben auch noch ein paar andere, die eben hier die Terminals stellen für die Kartenzahlung. Und hier hat man zwar jetzt plus 4,4% Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr, aber das ist tatsächlich eine deutliche Verbesserung als zuvor, als man nahezu bei Null war beim Wachstum. Und das hat man auch gleich genutzt, um das oder die Erwartungen für das gesamte oder den Ausblick für das gesamte Jahr 2022 direkt nach oben zu schrauben. Und hier hat man jetzt ein Umsatzwachstum von 9 bis 11%, was man anvisiert. Und wenn das klappt, ist das durchaus eine starke Verbesserung im Vergleich zu vorher und die Visurf-Aktie, daraufhin auch gleich angesprungen, kann man eben jetzt vielleicht auch mal als Startpunkt nehmen, um hier die Position zu erweitern oder auch zu eröffnen und zu sagen, okay, ich habe hier ein tolles Unternehmen, was so langsam nach langer, langer Wartezeit auch wieder Gas geben kann.
Dann,
Ansonsten haben wir noch viel Ausblick, ne? Nächste
genau.
Woche gibt es wieder viele Quartalszahlen.
Erzähl mal.
Ja, Quartalszahlen gibt es nächste Woche von Activision Blizzard unter anderem. Wird spannend, bevor die Übernahme von Microsoft klappt oder eben nicht klappt. Dann am Dienstag gibt es von S&P Global, da wirst du sicherlich auch gespannt mit dabei sein und dann auch den Call hören. Marriott wird berichten, Caterpillar, Uber ist mit dabei, IDEX bei uns natürlich auch im MVI-Depot mit dabei. Am Abend AMD, ich bin noch investiert, ich schaue es mir an. Starbucks wird berichten, auch hier bin ich investiert. PayPal wird berichten, auch hier bin ich investiert. Airbnb, Gilead, Electronic Arts ist mit dabei, auch Prudential, also der Versicherer für Risk. Und Match Group wird auch am Dienstagabend noch berichten. Am Mittwoch CVS Health mit dabei, Moderna, Regeneron, Siemens Healthineers, BMW, AXA und Infineon. Und natürlich auch Vonovia, darf man auch nicht vergessen. Hier wird es auch spannend, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Gerade hohe Nebenkosten, großes Thema. Ne? Am Abend Booking Holdings. Ich hatte hier auf Facebook eine Frage gestellt, was die Community darüber meint, was sie von Booking Holdings halten. Ich finde es ja gar nicht so uninteressant. Fortinet wird berichten, MetLife, McKesson, Realty Income und eBay am Abend auch noch, Ansys und am Donnerstag Eli Lilly, Alibaba, Novo Nordisk, Zoetis, heute schon angesprochen, Bayer wird berichten, die ICE und am Abend dann Amgen, Vertex, Public Storage, Atlassian, Monster Energy, Block wird berichten, auch hier bin ich super gespannt und am Freitag noch die Zahlen von Allianz, Deutsche Post und ja, dann noch Zeiss natürlich aus Jena, die ebenfalls berichten werden.
Also viel, viel zu berichten. Folgt uns auf Instagram, weil da halten wir euch natürlich auch wieder mit den News auf dem Laufenden. Dividenden gibt es auch am Montag richtig, richtig viel. JP Morgan, Bristol Myers, AT&T, CVS Health, Verizon, TD Ameritrade, General Mills, Edison wird bezahlen. Dann haben wir noch Lincoln, dann am Dienstag Iberdrola, Coca-Cola, HBC Vantage Towers, Mittwoch Lowe's, oder kriegen wir auch mal Dividende für die MVI Holding, Donnerstag Public Storage, am Freitag PNC Financial, Vodafone, Pentair, Bank of New York, Mellon, also hier gibt es auch vieles, also der Montag wird natürlich, und General Dynamics am Freitag, der Montag wird hier tatsächlich hoch, hoch spannend. Marcel, wir haben jetzt ziemlich viele Fragen bekommen diese Woche auf Instagram. Also wie gesagt, folgt uns da oder schreibt uns eine E-Mail info@modernvalueinvesting.de mit Hörerfragen. Und die wollen wir jetzt ein paar Mal kurz beantworten und natürlich auch gleich den Gewinner der MVI Börsenliga, auch wenn es nur ein kurzer Monat war oder ein kurzes Intermezzo, trotzdem küren, weil wir haben ja auch noch einen MVI Heineken hier zu verschicken. Ja. Willst du mal anfangen mit der ersten Frage oder soll ich?
Ja, ich fange mal an und zwar der liebe Frank sagte und fragte, wie sich denn ein Porsche IPO auf oder für VW-Aktionäre auswirken könnte. Also Stichwort Sonderdividende zum Beispiel und was es eben für die Porsche SE-Aktionäre bedeuten würde. Und ja, Philipp, was könnte das bedeuten?
Also ich frage mich tatsächlich, sein Nickname ist ja 10x Frank, ob es Frank Tillen ist, der uns diese Frage hier gerade stellt. Ja. Also was könnte es bedeuten? Also Porsche ist ja Anteilseigner von VW. So, ich vermute, wenn es ein IPO gibt, dann wird man sagen, weil Porsche gehört ja noch zu VW, dass VW-Aktionäre zum Beispiel für 5 VW-Aktien eine Porsche-Aktie bekommen. Am Tag des IPOs wird dann der Wert der VW-Aktie um den Wert den IPO-Wert der Porsche-Aktie gekürzt, wird dann an die Börse gebracht und wird dann auch in die Depots eingebucht. Wie schnell das funktioniert, das kommt natürlich immer darauf an, wie schnell auch die Banken dahinter sind, die dahinter stehen. Sonderdividenden könnte ich mir nicht vorstellen, dass es die, also kann ich mir nicht vorstellen, weil das sieht man ja öfter mal bei Übernahmen, ne? Dass man sagt, also der Aktionär kriegt jetzt 0,3 Aktien von unserem Unternehmen. Und dann kriegt er noch $100 in Cash oder so ausgeschüttet. Aber ich glaube, hier wird es ein ganz klassisches Verhältnis geben. Heißt, so und so viele VW-Aktien musst du besitzen, um so und so viele Porsche-Anteile zu bekommen. Ich würde jetzt tatsächlich nicht, also ich finde Porsche, glaube ich, ist ein interessantes Unternehmen. Sollte man sich dann vielleicht auch mal genauer anschauen. Weil Luxus brummt natürlich meist länger und besser auch auf der Welt. Wo ich einfach glaube, man sollte jetzt nicht eine VW-Aktie kaufen, nur um dann Porsche mitzunehmen, weil die Frage ist, wird es überhaupt diesen Börsengang noch geben? Der Herr Blum ist jetzt da, der Herr Dies ist weg. Da sind mir zu viele Fragezeichen und ich glaube, diese Aktie rennt einem auch nicht weg und auch die VW-Aktie wird einem nicht wegrennen. Was denkst du? Gehst du hier mit?
Genau, absolut. Also VW-Aktie wird nicht wegrennen, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Natürlich auch, weil hier Unsicherheiten sind. Ne? Der Herr Blume muss jetzt Porsche und VW leiten. Ich bin gespannt, wie das überhaupt vereinbarbar ist, rein von der Zeit. Denn hier gibt es natürlich einige Baustellen noch mit Carriott, die Herr Dies ja hinterlassen musste. Und Ja, wird spannend, aber ich würde auch keine VW-Aktie nur kaufen, um dann die Porsche-Aktie irgendwann mal eingebucht zu bekommen. Vielleicht auch noch in Bruchteilen, wo es dann schwierig zu handeln wird, im Zweifel. Und die Porsche SE Holding zu kaufen, extra deswegen, ich weiß auch nicht, würde ich auch lassen. Klar ist hier vielleicht ein verstecktes Asset vorhanden, das natürlich nicht mit in der Bewertung mit eingepreist ist, aber durchaus sehr, sehr hohe Spekulation. Am Ende findet vielleicht gar nichts statt. Und dann war die ganze Aufregung umsonst. Deswegen einfach beobachten. Und wenn dann klare Sachen da sind und Porsche direkt als Unternehmen an der Börse ist, kann man ja immer noch kaufen nach dem IPO. Und dann kann man auch noch, hat man sogar noch, finde ich, so eine gewisse Distanz und kann schauen, okay, wenn das IPO vielleicht erstmal mit Verkäufen ja, nach unten fällt oder dann doch ein bisschen ansteigt, dann kann man erstmal warten, bis das auspendelt, bis das sich normalisiert, in den normalen Alltag übergeht und
Ja.
Porsche jetzt auch nicht mehr in den Medien so oft zu hören ist. Und dann kann man super einsteigen, wenn man davon überzeugt ist, dass diese Aktie outperformen wird. Also eigentlich tut dem Ganzen hier keine Eile, wenn man so möchte. Sonderdividende glaube ich auch nicht. Das wäre eigentlich Quatsch, wenn sich der Konzern selber Liquidität rauszieht.
Wir hatten über Linde mal gesprochen im Aktiencheck und da muss ich auch noch mal ganz kurz mich korrigieren. Da hat jemand natürlich total recht. Das Unternehmen hat seinen Sitz in London. Also es ist aktuell 0% Quellensteuer. Also wenn man darauf Bock hat, da zu investieren, dann muss man bei der Dividende aktuell keine Sorgen haben. Wichtig ist, wir machen hier natürlich auch keine Steuerberatung. Bespreche das auch nochmal mit dem Steuerberater. Aber laut unserem amateurhaften Wissen muss man aktuell auf die Dividenden keine Steuern bezahlen. Also das nochmal hier als Korrektur. Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom Dividendenkobold. Er hat geschrieben, super cool, Jungs. Danke. Ihr seid ja auf Air Liquide eingegangen. Ich habe erst 10 Stück gekauft. Muss ich nun nur warten und in 2 Jahren bekomme ich sie so oder Antrag stellen? Könnt ihr da mal genau. Also, lieber Dividendenkobold, du musst gar nichts mehr machen. Einfach abwarten. Die gibt es dann einfach eingebucht, wenn es eine gibt. Aber im Schnitt gibt es alle 2 Jahre eine.
Genau, dafür muss die Aktie auch nicht umgewandelt werden, sondern reicht einfach wirklich, sie zu haben im Depot, 10 Stück und dann gibt es eine alle 2 Jahre. Und wenn man es aber umwandelt, das habe ich ja gemacht, dann wird es, also sieht man nicht den tagesaktuellen Kurs im Depot, weil natürlich dann wiederum eine andere ISIN, eine andere WKN dahinter liegt, die, ich sag mal, das Ganze, ich sag mal, als andere, also nicht gehandelte Aktie an der Börse mit darstellt. Aber dafür kriegt man eben mehr Dividende, weil man sich, ich sag mal, zu dem Unternehmen, ich sag mal, auch, ich sag mal, verbindlicher zeigt, indem man eben diese Aktie umgewandelt hat. Also gibt es da nochmal ein paar Prozent mehr Dividende, was wiederum sich dann übrigens, und das muss man aufgrund der Quellensteuer in Frankreich ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber wenn man jetzt mal überlegt, dass die höhere Dividende durch das Umschreiben macht definitiv die Quellensteuer locker wieder raus, zum einen, und natürlich auch die Aktie, die alle 2 Jahre kommt, ist natürlich auch hier nochmal ein echter Mehrwert, der natürlich dann keiner Quellensteuer unterliegt.
Wie
Also,
ist das eigentlich? Du hast die jetzt
passt.
umgewandelt. Hast du jetzt,
Ja.
du hast eine neue ISIN im Depot. Wie ist das mit der Gratis-Aktie? Ist das dann eine ganz normale Illiquide oder ist das eine umgewandelte?
Habe eine umgewandelte bekommen. Also sprich zu denen, die umgewandelt wurden, die nicht handelbar sind an der Börse. Also ich kann die Aktie nicht sofort mal auf Verkaufen klicken. Ich müsste sie erst wieder zurück umwandeln. Deswegen ist das also eine Art Agreement für Air Liquid natürlich von uns Aktionären, wenn wir das machen. Und deswegen ja die Belohnung der höheren Dividende. Und da wurde auch genau diese Sorte wieder eingebucht. Das heißt, ich habe jetzt 13 statt 12 im Depot. Und ja, genau. Das
Gut,
ist im
aber du
Prinzip
hast
so
jetzt
das
nicht
Commitment.
zig Positionen jetzt alle 2 Jahre, dass du immer eine neue.
Genau, hatte ich auch Angst vor, dass dann eine
Ja.
andere ISIN kommt oder irgendwas, aber nein, tatsächlich nicht. Es steht als 13 da, also eine mehr reingebucht und ja,
Das ist ja dann
insofern
richtig
eine
cool,
tolle
weil dann kriegst du
Geschichte.
ja automatisch auch diesen Dividendenbonus und dann kickt da ja irgendwann mal, also wenn du zum
Richtig
Beispiel dann
Zinseszins.
irgendwann auf 20 bist, dann kriegst du ja schon 2 Aktien. Das ist schon
Ja,
eine
genau.
coole
Und Air Liquide
Geschichte.
hat richtig, richtig starkes Quartal jetzt hinter sich gehabt. Das war mit über 30% Umsatzwachstum aufgrund der gestiegenen Preise. Sehr, sehr stark. Dann noch eine Nachricht und zwar von Angelos, der aus Vietnam schreibt. Fand ich super. Wo wir überall zu hören sind, das freut mich total. Und liebe Grüße gehen raus an die Welt. Cancom. Und zwar, was halten wir von Cancom? Denn die Aktie ist ja doch stark runtergefallen, hat aber gutes Wachstum und eine attraktive Dividendenrendite von über 3% aktuell. Und anscheinend sind es eben gerade Probleme in der Lieferkette. Und das sind ja offenbar temporäre Probleme. Und wie wäre da unsere Meinung? Also meine Meinung ist, ich bin voll bei ihm. CANCOM kann das sicherlich lösen. Charttechnisch super an der Unterstützung unten abgeprallt und ich gehe davon aus, dass ich, also ich bin deswegen erst am Donnerstag rein, als dieses Unternehmen so ein bisschen langsam Gas gegeben hat und da eine schöne Gegenbewegung gemacht hat. Also man kann immer noch, wenn man überzeugt ist, dass CANCOM als Trade vor allen Dingen auch schnell mal eine Verdopplung hinzaubert, dann kann man immer noch einsteigen. Ja, also Disclaimer-Hinweis, das ist nur mein Trade. Ne? Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Dividendenrendite, die nächstes Jahr ja erst stattfindet oder für mich ausgezahlt wird, gar nicht mitbekommen, weil dann habe ich die Position wahrscheinlich auch wieder verkauft, weil ich eben nicht langfristig auf CANCOM setzen würde, sondern eher auf Bechtle und Adesso. Aber glaube, dass CANCOM gerade wirklich, wirklich zu Unrecht so tief abgestraft ist und deswegen diese Trade-Position verständlich. Wenn man langfristig hält, kann man hier natürlich auch einen guten Einstieg jetzt finden. Was sagst du, Philipp?
Für mich ist es langfristig tatsächlich nichts. Ich kenne jemanden, der mal bei CANCOM gearbeitet hat. Und wenn das alles so stimmt, was er mir erzählt hat, dass die eigentlich mit negativen Margen in die Aufträge reingehen und dann nur zum Beispiel, also wenn du da Microsoft-Produkte platzierst irgendwo, kriegst du dann Kickbacks, wo du dann eigentlich erst Geld mit verdienst am Ende des Jahres. Wäre es mir nichts. Ist mir zu unsicher.
Aber machen sie erfolgreich, muss man ja auch sagen. Also rein fundamental stark, muss man zugeben. Bringen sehr gut Wachstum bis hin. Aber ja, für langfristig bin ich voll bei dir.
Ich weiß gar nicht, wie sind denn die Margen von CANCOM? Ich mache das mal kurz auf. Du kannst ja, oder? Wir haben hier eine Nettomarge von geschätzten 4,2%. Nee, da bin ich raus. Das ist mir.
Konkurrenz ist groß, schläft nicht.
Nee.
Aber immerhin, der Sektor läuft trotzdem.
Aber ganz wichtig, Entschuldigung, dass die Dividende hier nicht als sicher anzusehen ist bei so einer Marge. Ganz, ganz wichtig. Also die kann auch mal in einem schlechten Jahr schnell zusammengestrichen werden.
Ja, das stimmt außerdem. Also darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Es sieht zwar gut aus, die 3,1%, aber ich meine, sie können es sich leisten. Tatsächlich noch, wenn man einen Blick auf die EPS auch für dieses Jahr, auch für die Quartale, trotz Lieferkettenprobleme mal wirft, sieht es jetzt nicht dramatisch aus, aber man kann es immer noch stemmen, aber man muss natürlich keine wahnsinnige Ausschüttungsquote erwarten und insofern ist sie natürlich nicht unbedingt hundertprozentig sicher. Es gibt halt einfach solideres und stabileres. Ich habe es, wie gesagt, als Trade nur gekauft, würde es aber nicht als langfristiges Investment sehen. Dann kam ganz frisch eigentlich jetzt, vor 11 Stunden, lieber Philipp, vor der Aufnahme, kam vom Stefan, ein super Feedback. Und zwar hört er natürlich unseren Podcast doch sehr, sehr gerne. Wir gehören unter den ersten 3 seiner liebst gehörten Podcasts. Philipp, ich bin stolz auf uns. Vielen Dank, dass wir das so hören. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und dann gab es aber auch gleich natürlich Kritik. Und das ist ja richtig so. Denn wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Gewerkschaften natürlich fordern und mehr Gehälter. Und dass das natürlich wiederum die Kosten steigern lässt und dann wiederum eine Preis- oder Lohnpreisspirale facht, gerade auch im Hinblick der Inflation. Und da haben wir natürlich Fehler gemacht, denn natürlich, wenn die Gehälter um 10% steigen, steigen ja nicht die Kosten des Unternehmens um 10%, weil die Gehälter ja nicht 100% der Kosten ausmachen. Das ist natürlich richtig. Diesen Gedankenfehler, der wurde gut erkannt und ist natürlich absolut nachvollziehbar. Also danke, dass wir das jetzt hier natürlich richtig stellen können. Und natürlich ist auch wichtig, dass wir in Deutschland Gewerkschaften haben, die ja nicht nur um mehr Löhne kämpfen, sondern ja eben auch, um sowas wie, alles so Wertvorteile, die man natürlich als Arbeitnehmer auch hat, ne? Vom Tag frei bis hin natürlich zu den vermögenswirksamen Leistungen. All das ist natürlich auch eine Errungenschaft der Gewerkschaften. Ich glaube, letzte Woche, was ich eher so ein bisschen angemaßt oder schwach fand, eben, dass es unbedingt in der Zeit sein muss, wo ein Unternehmen sowieso schon ziemlich Probleme hatte. Das war so eher so mein Gedankengang dahinter. Aber gut, wenn es wehtut, kommt man wahrscheinlich mit seinen Forderungen eher am weitesten und da hat jeder natürlich seine Interessen. Deswegen für mich nachvollziehbar. Ich bin dankbar für dieses Feedback, weil wir hier natürlich auch selber wieder lernen. Auch da natürlich auch manchmal ein bisschen zu kurz springen. Das ist, glaube ich, ganz menschlich und da freue ich mich, dass wir hier so kompetentes Feedback bekommen.
So, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, Marcel.
Danke.
Du
okay, cool.
Bleibst jetzt heute zu Hause, ruhst dich aus. Und
jetzt haben wir noch den Gewinner.
Den Gewinner der MVI-Liga und gewonnen hat.
Vielleicht noch kurz.
Ja.
Ich würde es noch kurz umreißen. Die Börsenliga hatten wir ja ins Leben gerufen, die haben jetzt aufgrund des Aufwandes und natürlich auch aufgrund dessen, dass jetzt nicht allzu viele nachgefragt haben, wieder eingestellt, wollen natürlich aber wie versprochen den Gewinner noch küren, das hat sich jetzt ein bisschen herausgezogen, haben wir also jetzt und lieber Philipp, du darfst den Gewinner verkünden.
Okay, nee, wir starten auf Platz 3.
Okay.
Auf Platz 3, Trommelwirbel, ist der S&P 500. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sehr gut.
Dann haben wir auf Platz Nummer 2 den Dave Pepp. Glückwunsch. Wir reden hier von Mai 2022, wichtig, ne? Und ja, auf Platz 1, ungeschlagen mit 2,8%, der DAX. Liebe Grüße gehen raus an den DAX. Und ich würde sagen, der Dave, der soll sich einfach mal bei uns melden. Und dann gibt es das wunderschöne MVI Heineken. Das senden wir dir zu. Danke, dass du auch hier, ja, mitgemacht hast. Und jetzt, Marcel, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.